Zweiter Gedanke, der Debattenpodcast von Radio 3 mit Ann-Christin Schenten.
Also wenn ich sage, eine Frau muss erstmal angeleitet werden, um sich selbst bestimmt entscheiden zu können, das kann so sein. Aber es gibt viele Personen, die schwanger sind, die genau wissen, was sie wollen. Und die sagen, ich weiß, ich möchte einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen.
Die Selbstständigkeit ist eine Form von Instichlassen der Frauen. Sie muss die Voraussetzung der Beratung haben. Und dieses Gesetz, das bisher gilt, hat gezeigt, dass es eine ganze Menge Frauen gibt, die dankbar sind, dass diese Beratung ihnen ausgesprochen hilfreich ist und nicht eine Bevormundung.
Ein Schwangerschaftsabbruch ist der einzige medizinische Eingriff, der in Deutschland im Strafgesetzbuch steht. Ein Abbruch ist daher nur unter bestimmten Umständen straffrei, und zwar dann, wenn er in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft und nach einer anerkannten Beratung und 3 Tagen Bedenkzeit erfolgt. Dass sich etwas an dieser Regelung ändern könnte, wurde in den vergangenen Wochen breit diskutiert, seit eine Expertenkommission der Bundesregierung vorgeschlagen hat, den Abbruch in der Frühschwangerschaft zu entkriminalisieren. Das wäre historisch. Über die Folgen einer möglichen Liberalisierung diskutiere ich jetzt im zweiten Gedanken mit der Juristin Valentina Chiofallo und der Gründerin der schwangeren Konfliktberatung Donum Vitae, Rita Waschbüsch. Hallo an Sie beide.
Vielen Dank für die Einladung.
Valentina Chiofallo, Sie sind Rechtsreferendarin am Kammergericht Berlin und Doktorandin der Freien Universität Berlin. Sie waren Sachverständige im Rechtsausschuss zur Streichung des Paragraphen 219a StGB, also dem Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Und Sie sind auch Vorsitzende der Kommission Europa und Völkerrecht im Deutschen Juristinnenbund. Schön, dass Sie uns heute aus Frankfurt zugeschaltet sind.
Ich freue mich auch, hier zu sein. Vielen Dank.
Und ich richte mich auch nochmal direkt an Rita Waschbüsch, die ist manchen vielleicht noch als CDU-Sozialministerin des Saarlands in den 70ern bekannt. Wir wollen uns, Frau Waschbüsch, heute aber vor allem mit ihren Erfahrungen als Gründerin des Vereins Donum Vitae befassen, dessen Bundesvorsitzende sie auch von 1999 bis 2019 waren. Donum Vitae ist ein Verein, der schwangeren Konfliktberatung anbietet und von Katholiken gegründet wurde. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Waschbüsch. Und ich kann schon mal so viel verraten, dass ich Sie auch deshalb eingeladen habe, weil Sie sich gegen die Liberalisierung des Paragraphen 218 aussprechen und trotzdem eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, dass Schwangeren überhaupt der Zugang zu Abbrüchen ermöglicht wird. Kommen wir jetzt erstmal zum ersten Gedanken dieser Sendung. Und mir war es wichtig, ganz am Anfang dieser Sendung einmal zu betonen, dass das auch ein sehr persönliches Thema für mich ist, also das Thema Schwangerschaftsabbrüche. Vermutlich ist es das für uns alle drei. Es ist ein Thema, das auch mich ganz unmittelbar körperlich betrifft oder betreffen kann. Und wenn ich darüber nachdenke, wie die Regelung aktuell in Deutschland ist, dann muss ich sagen, ich bin froh, dass ich in einem Land lebe, in dem ich am Anfang einer Schwangerschaft sagen kann, ich möchte das nicht. Und trotzdem empfinde ich allein die Tatsache, dass dieser Paragraph 218 im Strafgesetzbuch steht, als einen Angriff auf meine Autonomie, auf meine Entscheidungsfreiheit. Und ich glaube aber, dass es trotzdem lohnt, ethische Diskussionen darüber zu führen, wann und wo Leben tatsächlich beginnt. Vermutlich sind wir da heute teilweise unterschiedlicher Auffassung. Und wir werden am Ende der Sendung auch über die Fragen der Pränataldiagnostik diskutieren, wo diese ethischen Fragen auch nochmal hochkompliziert, aber auch hochspannend werden. Ich würde jetzt gerne zu Ihren ersten Gedanken zu diesem Thema kommen. Frau Chiofallo, Sie sprechen sich für eine Liberalisierung aus. Heißt das auch, dass der Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch verschwinden sollte?
Ja, also meiner Auffassung nach sollte der Schwangerschaftsabbruch nicht im Strafgesetzbuch geregelt werden. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe, die sich auch juristisch gut begründen lassen. Zum einen, wie Sie schon gesagt haben, schränkt 218 die Autonomie der schwangeren Person sehr stark ein. Das ist grundrechtlich geschützt und transportiert gleichzeitig die moralische Wertung, dass das, was getan wird, gerade Unrecht ist. Und zum anderen, und hier bin ich wahrscheinlich gar nicht so weit weg von Frau Waschbüsch, ist mir das ungeborene Leben als Verfassungsgut wichtig, aber 218 schützt das einfach nicht. Es gibt keinerlei Studien, die belegen, dass Abtreibungsverbote zu einer Verringerung der Abtreibungsrate führen würden. Also geht es um eine moralische Botschaft, die über das Strafrecht geschickt werden soll. Und da ist das Strafrecht einfach nicht der richtige Ort für.
Da gibt es schon sehr viel zu diskutieren, glaube ich. Einmal aber auch die Frage an Frau Waschbüsch. Sie sehen das ja anders. Warum gehört der Paragraph 218 für Sie ins Strafgesetzbuch?
Also zunächst einmal, das Strafgesetzbuch bzw. auch das gesamte Recht schützt menschliches Leben. Und die Kernfrage zu diesem Thema ist im Grunde, wann beginnt menschliches Leben? Menschliches, personales Leben, wo also nichts anderes sich mehr entwickelt als ein Mensch. Und diese Frage beantworten nicht die Politik oder nicht die Kirchen, sondern diese Frage beantwortet die Wissenschaft. Die sagt, nach der Keimzellenverschmelzung wächst ein ganz persönliches Wesen, ein Mensch heran, der ist dann nicht mehr, wird dann nicht mehr Mensch, sondern ist dann Mensch und ist in einer Anfangsentwicklung, so wie menschliches Leben eben von diesem Beginn bis zum natürlichen Tode Entwicklung ist. Und von daher schützt der Staat eben nicht nur das geborene Leben, sondern auch das Leben vorgeburtlich, so wie er andere hohe Rechtsgüter zu schützen hat. Es gibt viel geringwertigere Rechtsgüter, die der Staat durchaus mit dem Strafrecht belegt, wenn es da Fehlverhalten gibt. Das Strafrecht soll ja nichts anderes als auch deutlich machen, welcher Wert da ist. Das Strafrecht gibt im Grunde den Menschen eine Unterscheidung zwischen dem, was gut und was schlecht ist. Und von daher kann man nicht willkürlich irgendwelche Zeitpunkte setzen, wann dieser Mensch, der entstandene Mensch, zu schützen ist. Dann kommen wir nämlich in eine Bahn hinein, die durchaus weitere Fragen stellen lässt. Was ist mit schwerstbehinderten Menschen? Was ist mit alten Menschen? Was ist, oder wie die DDR sogar irgendwo formuliert hatte in Schulbüchern, menschliches Leben beginnt mit der Geburt. Also wieso dann eigentlich bis zum 5. Monat oder ähnliche willkürliche Grenzen? Und dagegen bin ich.
Ja, aber das ist ja eben auch die ganz große, komplizierte Frage und vielleicht auch die Frage, über die wir jetzt direkt am Anfang schon diskutieren können. Also im Strafgesetzbuch wird ja auch explizit von ungeborenem Leben gesprochen. Alleine über diese Begrifflichkeit kann man ja vielleicht schon streiten. Ich habe zum Beispiel einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung der Journalistin Nele Polacek gelesen, die spricht eher von potenziellem Leben, weil dieser Fötus am Anfang ja noch gar nicht lebensfähig ist. Frau Chiofalo, wie sehen Sie diese Begrifflichkeiten vielleicht auch aus einer rechtlichen Perspektive?
Aus einer rechtlichen Perspektive würde ich sagen, dass wir den Begriff nicht unbedingt brauchen. Aus einer gesellschaftlichen Perspektive finde ich den ganz erfrischend, weil er nochmal die Debatte, glaube ich, ein bisschen versachlicht im Gegensatz zum ungeborenen Leben. Aber aus juristischer Perspektive habe ich keine Einwände gegen das ungeborene Leben. Es gibt ja damit gerade den Vergleich zum geborenen Leben. Und das Bundesverfassungsgericht etabliert ja den Begriff des ungeborenen Lebens gerade in Abgrenzung dazu und sagt auch in seinen Urteilen von 75, aber auch von 93, dass der Staat nicht dazu angehalten wird, das ungeborene Leben gleichermaßen zu schützen wie das geborene Leben. Also es gibt hier schon durchaus eine Unterscheidung in der Intensität des Schutzes. Und ich möchte hier schon noch mal kurz einhaken zu dem, was Frau Waschbüsch eben sagte. Der Schwangerschaftsabbruch ist meiner Meinung nach nicht gleichzusetzen mit Fragen, wie gehen wir mit Menschen mit Behinderung heute zu? Also diese Andeutung, dass man dadurch Grenzen verschwimmen könnte, was ist eigentlich noch lebenswert und was nicht, das sehe ich wirklich sehr anders, weil es eine sehr andere Situation ist und auch im Vergleich zu Menschen, die älter sind und vielleicht Pflege brauchen oder ähnliches. Also hier würde ich eine starke Unterscheidung machen.
Frau Waschbüsch, wie stehen Sie denn zu diesem Begriff potenzielles Leben und sagen Sie, ungeborenes Leben muss genauso geschützt werden wie geborenes Leben?
Also schon das preußische Landrecht von, ich glaube, 1776 oder 74 hat das ungeborene Leben mit Erbrecht versehen. Also die Vorstellung, dass da nur so irgendwas an Gewebe sich entwickelt, die ist schon lange weg. Potenzielles Leben, der Begriff, der ist gefährlich, weil nämlich, Sie kennen ja auch die Diskussion in der Öffentlichkeit wirklich um Koma-Patienten, um schwerst demente Menschen und so weiter. Wenn man den Menschen nicht von Anfang an, auch im Mutterleib, schützt bis zum natürlichen Tod, dann wird jede Grenze dazwischen willkürlich. Sie ist dann einfach nicht den Realitäten, dass menschliches Leben in der Phase des sich stetigen Entwickelns ist. Ich halte den Begriff auch deswegen für gefährlich, weil er gerade denjenigen, die auch wahrscheinlich ganz andere Vorstellungen haben, vom Wert des Lebens, vom Geschenk des Lebens eine Plattform bietet.
Ja, aber trotzdem sind Sie ja nicht gegen Schwangerschaftsabbrüche per se, oder?
Wir hätten ja nicht gegründet, wenn wir nicht wüssten, wie viel Hilfe, Rat, nicht Bevormundung, sondern Rat und Hilfe Frauen in so einer Situation brauchen. Wir versuchen immer eine doppelte Anwaltschaft für diesen wehrlosen Menschen im Mutterleib, der ganz auf die Mutter angewiesen ist, und eben der Mutter selbst, die durchaus Belastungen, schwere Belastungen psychischer Art, oft mehr als körperlicher Art, hat, wenn sie schwanger ist. Die Schwierigkeiten der Mutter kann man weitestgehend durch die Einstellung zur Hilfe und Bereitschaft zur Hilfe lindern. Und das ist eben die Tatsache, dass man den Konflikt, der für die Frau entsteht, lösen kann, wenn man zu ihr steht. Und die Frage eben dieses Konflikts hängt ja sehr viel mit dem Umfeld, mit den Männern zusammen, die da beteiligt sind, mit den Familien, mit den Eltern drumherum. Und das alles sind Dinge, die wir gut regeln können, wenn wir sie denn können, und uns nicht versteifen auf den Begriff der Selbstbestimmung. Die Selbstbestimmung in vielen Dingen auf der Welt endet auch mit den natürlichen Vorgaben. Und die natürlichen Vorgaben sind nun einmal, dass ein Kind heranwächst, das zunächst ganz auf die Mutter angewiesen ist. Das ist Natur, aber das ist nicht anders zu entscheiden. Von daher, glaube ich, muss man beide im Blick halten. Die Ergebnisse der Studie, über die wir jetzt diskutieren, sind einfach nur aus der Sicht der Frau bestimmt und nicht des Ungeborenen. Und das ist falsch.
Ist das falsch aus Ihrer Sicht, Frau Chiofalo? Also das ist ja eigentlich das, was die Expertenkommission tatsächlich macht. Sie stellt erstmal die potenzielle Mutter in den Mittelpunkt und ihr Selbstbestimmungsrecht.
Ich finde diese Gegenüberstellung zwischen dem Selbstbestimmungsrecht, der Entscheidungsfreiheit gegenüber dem Schutz des ungeborenen Lebens ist immer so eine sehr starke Verkürzung der Debatte. Und damit haben wir direkt so eine Wertung. Die egoistische schwangere Person gegen das Leben, gegen den ungeschützten Fötus-Embryo. Also diese Aufteilung in Pro-Choice und Pro-Life. Aber es geht um viel mehr. Es geht um die Kontrolle meines eigenen Körpers. Es geht um die Entscheidung, die ich treffen möchte, wie mein Leben auszusehen hat. Und es geht auch ganz viel um Gleichberechtigung. Und ja, diese Güter stehen in einem Spannungsverhältnis zum ungeborenen Leben. Und das muss geschützt werden. Aber wie gesagt, und das sagt ja auch die Expertenkommission in Teilen, 218 schützt ungeborenes Leben nicht. Abtreibungen werden aus ganz unterschiedlichen Gründen vorgenommen. Manchmal geht es darum, dass ich mich einfach nur nicht bereit fühle, ein Kind zu haben. Manchmal geht es darum, dass ich zu wenig Geld verdiene. Manchmal geht es darum, dass ich in einer Partnerschaft lebe, in der mir Gewalt angetan wird. Und das ist einer der Gründe, die am allermeisten vorkommt. Und auf manche Bedingungen kann der Staat Einfluss nehmen, um der schwangeren Person zu helfen und das ungeborene Kind zu schützen. Also es geht nur zusammen. Und andere Sachen kann ich einfach nicht beeinflussen, auch als Staat. Und dass die Expertenkommission hier mal die Mutter, die schwangere Person, Mutter ist ja auch schon falsch, es ist ja keine Mutter, die schwangere Person in den Mittelpunkt stellt, ist auch dem geschuldet, dass das das Urteil von 1993 in keiner Weise macht. Die komplette Prüfung des Verfahrens von 1993 schaut sich nur das ungeborene Leben an und verlässt komplett die schwangere Person. Und daher müssen wir das von beiden Seiten beleuchten und das macht die Expertenkommission auch. Sie fängt nur mit der schwangeren Person an, weil das die Person ist, die im Zweifel die Entscheidung trifft.
Aber das ist doch genau jetzt der Punkt, wo man die Frage stellen muss, ist das eine schwangere Person oder ist das schon Mutter? Sie sagen, das Strafrecht muss da weg, das Strafrecht hat nicht geholfen und so weiter. Das Strafrecht wird ja bei der jetzt geltenden Gesetzgebung im Grunde überhaupt nicht mehr wirksam, wenn die Frau einen Weg geht, der dem Schutz des Kindes dient, nämlich zu fragen in einer Beratungsstelle, welche Möglichkeiten, welche Hilfen es für sie gibt, was sie tun kann und so weiter. Diese Beratung ist ergebnisoffen. Die Entscheidungsfreiheit hat alleine die Frau. Und wenn Sie ständig von der Bevormundung der Frau reden, die Bevormundung besteht dann schon darin, dass halt Frauen die Kinder bekommen und das Kind etwas ganz Natürliches ist, was nicht beeinflussbar ist. Schwanger werden Frauen unter bestimmten Voraussetzungen und Sie bezeichnen das quasi schon als Unrecht an der Frau und gegen ihre Selbstbestimmung und so weiter gerichtet. Die Selbstbestimmung hat die Mutter, aber die Mutter braucht Rat, braucht Hilfe, wenn sie denn im Sinne des Lebens, das der Staat ja zu schützen hat, agieren oder handeln können soll. Ich merke, wie sehr Sie vermeiden den Begriff der werdenden Mutter, der schwangeren Person, sagen Sie immer. Das ist schon so etwas, was die Richtung deutlich macht. Ich wage hier zu behaupten,
weil sie noch keine Mutter ist. Oder im Zweifel vielleicht schon. Das weiß ich nicht.
Aber
ich möchte es so neutral wie möglich halten.
Wir brauchen nicht über Begriffe zu streiten im Grunde genommen. Aber Begriffe senden ja auch Signale. Sie sagen ja, die Mutter muss über ihren oder die Frau soll über ihren Körper entscheiden. In dem Punkt ist aber ein Stück weit die Entscheidung durch die Natur weggenommen. Sie kann nicht selber entscheiden, dass sie nach einem Verkehr schwanger wird oder nicht schwanger wird. Das kann sie vorher verhalten. Deswegen versuchen wir auch zu beraten, zu Verhütung und vorher Überlegungen anzustellen. Wir versuchen, junge Menschen klarzumachen, welche Verantwortung unter Umständen entstehen kann. Aber wenn sie diese Verantwortung irgendwann durch die Natur gewissermaßen aufgetragen bekommen, dann müssen wir ihnen Rat und Hilfe geben, dass sie auch diesem natürlichen Ergebnis nach einem Verkehr kann ein Mensch entstehen, gerecht werden. Und das ist psychologisch gesehen aus der Erfahrung, die ich nun in vielen Jahren auch von unseren Beraterinnen höre, durchaus hilfreich, wenn man ihnen das sagt. Und vor allen Dingen die psychologische Belastung, die die Frauen tragen, die können wir mittragen, indem wir ihnen auch Mut zum Leben machen und sie begleiten nach der Geburt eines Kindes. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und die Gesellschaft muss sich, weil sie natürlich in vielen Dingen die Familie, die Frauen mit Kindern im Stich lässt, auch fragen, welche Verantwortung sie hat. Es geht hier nicht um Schuld auf Mütter zu laden oder juristische Spitzfindigkeiten vorzunehmen. Das Strafrecht ist ja gar nicht auf die Mutter gerichtet, wenn sie denn sich beraten lässt. Das ist so etwas willkürlich immer gesagt, das Strafrecht droht gewissermaßen über die Frauen. Das Strafrecht droht mehr über Ärzten, die einen Abbruch vornehmen, ohne dass die Frau beraten worden ist.
Aber tatsächlich ist es ja so, das hat Frau Kierfallo ja auch schon gesagt, dass erstens das Strafrecht keine Abtreibungen verhindert. Also wir haben ja über 100.000 Abbrüche in Deutschland im Jahr. Und was ja jetzt auch parallel zu den Empfehlungen der Expertenkommission ist, ja gleichzeitig die ELSA-Studie entstanden oder erschienen. Die hat jetzt 3 Jahre, war die in der Mache, damals noch auf Geheiß des damaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn. Und dabei ist auch herausgekommen, dass ich glaube 4.000 Menschen wurden da befragt, 4.000 Frauen, die einen Abbruch vorgenommen haben, dass alle doch durchaus Gefühle von Schuld und Scham hatten, die sie aber durchaus auch eben mit diesem Strafgesetzbuch in Verbindung bringen. Und die Gefühle waren nicht nach dem Abbruch, sondern vor allem davor da. Und könnte man nicht mit einer Liberalisierung eben diesen Schuldgefühlen, diesen Schamgefühlen entgegenkommen, Frau Kierfallo?
Natürlich, das ist halt gerade der Punkt. Also der Paragraph 218 möchte stigmatisieren, möchte den Personen das Gefühl geben, dass sie Unrecht tun. Und das sagt das Bundesverfassungsgericht ja auch ganz klar im Jahr 1993. Also es ist kein Effekt, der aus Versehen passiert, sondern ein klar intendierter Effekt. Und da müssen wir uns fragen, ob das noch zeitgemäß ist im Jahr 2024. Ob wir ungeborenes Leben nur schützen können, indem sich schwangere Personen, Frauen, wie immer sie das nennen möchten, schlecht fühlen. Geht es uns darum? Oder wollen wir wirklich ungeborenes Leben schützen? Wollen Personen dazu ermutigen, Kinder zu bekommen? Und dann braucht es eine komplette gleichstellungspolitische Aufwertung der Familie. Und aber auch die Anerkennung, dass wir teilweise nicht verhindern können, dass schwangere Personen abtreiben werden.
Die Frage,
und ich glaube, das zeigt uns die ELSA-Studie.
Die Frage ist doch einfach die, ob man von Seiten des Staates her auf eine klare Aussage, dass Leben lebenswert ist in all seinen Phasen, verzichten will. Das ist eine Verharmlosung des Schwangerschaftsabbruchs, die Sie hier anführen. Aber ich möchte ausdrücklich auch sagen, dass Strafen oder dieses Strafrecht ist gar nicht für mich unbedingt im Vordergrund. Ich könnte damit leben, wenn Sie mir die Sicherheit geben könnten, und das können Sie nicht, und das sagen Sie ja auch überhaupt nirgendwo, auch in dieser Expertenkommission, dass wirklich die bisherige intensive Beratung stattfindet. Der Staat würde dann zwar auf ein Mittel verzichten, zu sagen, was gut und richtig und falsch ist, aber das ist nicht die Kernfrage für mich, sondern wie der Weg auch aufhalten würde. Sie haben ja gesagt, da muss man noch mehr und bessere Beratung anbieten und, und. Ich glaube, der Staat würde mit der Streichung auf ein Signal verzichten, wenn er harmlose, viel harmlosere Entscheidungen als die über Leben und Tod mit Strafrecht belegt, wenn er dann auf diese klare Aussage, dass hier Leben ist, verzichtet, indem man es unter Strafe stellt, zu ganz bestimmten Bedingungen, die die Frau in der Regel ja gar nicht treffen oder die, es hat ja gezeigt, dass sie es nicht getroffen haben, dann würde sich etwas in unserem Wertesystem auch verändern und das ist mir noch wichtiger, wir würden die Frauen in ihrer Wertebildung auch ein Stück weit im Stich lassen. Wir würden den Männern, und die spielen in der ganzen Debatte bei Ihnen viel zu wenig eine Rolle, wir würden den Männern geradezu einen Freibrief bilden. Die Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs ist im Grunde keine Hilfe für die Frauen, sondern sie ist eine Hilfe für Männer, die nicht an der Seite der Frau stehen, wenn sie schwanger ist. Wenn da getan wird, als sei das immer nur eine Frage der Selbstachtung und Selbstbestimmung der Frau, dann ist es falsch. Die Frauen werden mit der Liberalisierung im Grunde viel mehr freigestellt, sage ich mal, für die Männer zur Ablehnung des Kindes. Und darunter leiden sie.
Darf ich da ganz kurz einmal einhaken? Also es ist ja auch oft so, dass nicht unbedingt der Mann auch eine Rolle spielt bei diesem Abbruch. Also vielleicht geht es da gar nicht, können wir das jetzt in unserer Beziehung überhaupt schaffen, sondern es geht ja eigentlich um die Frage, kann ich als Frau, die schwanger ist, nicht auch ganz alleine selbstständig die Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft treffen? Warum muss ich mich da erst so einem Beratungsmarathon zum Beispiel unterziehen? Warum ist das so geregelt?
Kein Marathon.
Das ist jetzt vielleicht dann auch meine persönliche Sicht, dass ich das Gefühl habe, wenn ich mir anschaue, wenn ich in dieser Situation bin, muss ich einige Dinge machen, die viele auch als belastend empfinden. Und könnte man das nicht vereinfachen? Würde man dann nicht auch zu einer selbstständigeren Entscheidung kommen, die Frauen auch darin bestärkt, das selbstständig entscheiden zu können, auch unabhängig von Männern beispielsweise?
Die Selbstständigkeit ist eine Form von in Stich lassen der Frauen, behaupte ich. Sie kann ja selbstständig entscheiden, aber muss die Voraussetzung der Beratung haben. Das hat sich bewährt. Und dieses Gesetz, das bisher gilt, hat gezeigt, dass es eine ganze Menge Frauen gibt, die dankbar sind, auch wenn sie einen Abbruch erwogen haben oder ihn auch nachher vollziehen, dass diese Beratung ihnen ausgesprochen hilfreich ist und nicht eine Bevormundung, obwohl sie das vielleicht, wenn sie da wissen, dass sie hingehen müssen zur Beratungsstelle, zunächst so empfinden. Ja. Die Beratung, ich weiß gar nicht, warum sie die so diffamieren geradezu in ihrer Stellungnahme, in ihrer Haltung. Die gibt es für viele Fälle. Die Juristen sind ja geradezu wild auf Beratung in vielen Dingen. Und hier ist nun einmal die Frau in einer Situation, die für sie schwierig sein kann oder wo sie einfach das Gefühl hat, sie kann nicht mehr selbstständig sein. Aber diese Beratung muss der Staat aufrechterhalten, denke ich, im Interesse der Tatsache, dass er menschliches Leben zu schützen hat und es unbestritten ist, in der Politik auch, dass menschliches Leben schon lange vor der Geburt beginnt. Wenn Sie sagen, das ist gegen die Selbstbestimmung der Frau, dann sind Sie, glaube ich, nicht in der Praxis der Beratungsergebnisse, wo die Frauen oft sagen, hätte ich gewusst, dass ich solche Hilfen erfahre, dass es das alles möglich gibt. Es ist unglaublich, was an Hilfsmöglichkeiten gar nicht gewusst wird in der Gesellschaft oder bei diesen Frauen. Sie haben ein Frauenbild, das im Grunde rücksichtslos sein soll, ihrer Vorstellung nach, in Bezug auf das, was vor der Geburt mit einem Menschen geschieht.
Ich glaube, ich möchte auf jeden Fall gleich Frau Kiofalos Meinung dazu hören. Nur ganz kurz, damit wir das einmal klären, ich möchte auf keinen Fall die Beratungsangebote diffamieren. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass es diese Angebote gibt, auch nach einer möglichen Liberalisierung, dass Schwangere die Möglichkeit haben, sich Hilfe zu holen, ist ganz, ganz wichtig. Die Frage ist nur, muss das verpflichtend sein? Wie sehen Sie diese Betrachtungen auch zur Frage der Beratungen?
Also ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich beginne erstmal bei den Beratungen. Und natürlich brauchen wir auch bei einer Liberalisierung, auch wenn es keine Beratungspflicht mehr geben sollte, ein Recht auf Beratung. Also ich möchte auf keinen Fall an irgendeinem Beratungsangebot, dass das runtergefahren wird, sondern das muss eher ausgebreitet werden, das muss niedrigschwellig sein. Also da stimme ich Frau Waschbisch absolut zu. Aber ich sehe den Sinn einer Beratungspflicht nicht. Das geht nicht nur mir so, das geht selbst Pro Familia so, die größte Beratungsstelle, dass sie sich auch gegen eine Beratungspflicht aussprechen. Wie gesagt, nicht Beratungsangebot abschaffen, sondern ein proaktives Recht auf Beratung. Unabhängig davon, das ist jetzt nicht nur meine juristische oder persönliche Meinung, sondern auch die UN-Frauenrechtskonvention, also der Ausschuss zur UN-Frauenrechtskonvention, rügt hier Deutschland bezüglich der Beratungspflicht, der Wartezeit und auch der Tatsache, dass der Schwangerschaftsabbruch nicht von der Krankenkasse übernommen wird in Deutschland. Es wird ja gesagt, das sind unnötige Verlängerungen einer medizinischen Prozedur. Das bringt nicht wirklich was und führt eben dann potenziell zu einer Menschenrechtsverletzung. Also das erstmal vielleicht zu dem Thema Beratungspflicht aktuell. Und ich finde, das Verständnis von der Selbstständigkeit oder dem, wie eine Frau Selbstbestimmung auslebt, wird hier ein bisschen auf den Kopf gedreht. Also wenn ich sage, eine Frau muss erstmal angeleitet werden, um sich selbstbestimmt entscheiden zu können, das kann so sein. Ich habe natürlich ein Recht auf Information, aber ich kann das einer Frau oder einer schwangeren Person nicht von außen aufzwingen, weil die Situation ja immer so überfordert sei. Es gibt viele Personen, die schwanger sind, die genau wissen, was sie wollen und die sagen, ich weiß, ich möchte einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen. Und der Grund, warum wir diese Beratungspflicht haben, ist, dass das Bundesverfassungsgericht 1993 in dem Urteil sagte, wir wissen, dass Frauen so oder so abtreiben. Also müssen wir einen Ort schaffen, in dem sich Frauen zeigen, also die Beratungsstätte. Da kommen die Frauen hin und sagen, hallo Staat, ich bin schwanger. Und dann kann der Staat über die Beratungsangebote im Sinne des Schutzes des ungeborenen Lebens beraten. Also es geht nicht darum, hier irgendwie eine Selbstbestimmung der schwangeren Person zu stärken, sondern es geht wieder sehr einseitig um den Schutz des ungeborenen Lebens. Und ich sage nicht, dass wir hier nur die ganze Zeit von einer Person ausblicken, aber juristisch gesehen müssen wir eben abwägen. Auf der einen Seite steht die schwangere Person, die Frau, mit ihren Grundrechten und auf der anderen Seite das ungeborene Leben. Und das müssen wir abwägen. Und da dürfen wir aber nicht verwechseln oder vergessen, dass der Fötus, der Embryo, nun mal im Körper der schwangeren Person lebt und dass dadurch die Auflösung dieses Konflikts einfach extrem kompliziert wird. Und es ist nicht das Gleiche, wie wenn das Kind geboren wäre. Das ist eine andere Situation, eine faktische.
Aber Sie müssen doch sehen, dass Sie das, was der Staat ja jetzt mit dem geltenden Recht auch und auch mit dem früheren Recht wollte, dass Sie im Grunde genommen nur die Interessen der einen Person, nämlich der Frau, im Diskussionsbeiträgen merke ich das immer wieder, im Blick haben.
Das stimmt doch nicht. Ich sage doch die ganze Zeit, dass das ungeborene Leben zu schützen ist und dass es wichtig ist und dass es anerkannt ist.
Das ist wichtig, aber Sie sagen nie, dass das menschliche Leben in diesem Stadium gleichwertig ist mit dem Leben der Frau. Und da ist das jetzt geltende Recht ist ja schon genau diese schwerwiegende Abwägung und ist diese Abwägung, die dazu geführt hat, dass es auch Ruhe in der ganzen Debatte gab. 1974 fing das schon an, nach der ersten Gesetzgebung, mit immer wieder dem Bemühen, den Staat gewissermaßen rauszudrängen. Und dann hat die Politik ja in mehreren Verfahren und in der Gesetzgebung ja zuletzt auch noch mal sehr deutlich sich dafür entschieden, dass sie auch Verantwortung für das ungeborene Leben hat. Und man kann nicht sagen, das eine ist noch nicht so, in dem Stadium nicht so viel wert. Dann kommt man nämlich zu dem, was ich am Anfang sagte, in welchem Stadium ist es dann erhaltenswert und nicht. Sondern der Staat sagt, menschliches Leben, ich habe vorhin ja schon betont, nicht die Politik hat es entschieden, menschliches Leben beginnt mit der Keimzellenverschmelzung, ist nichts anderes als ein im Wachsen befindender Mensch ist dann geworden und nicht erst während der Schwangerschaft.
Ich habe dazu mal ein Gedankenexperiment gelesen. Das will ich gar nicht, dass wir das auflösen, nur vielleicht auch für die HörerInnen. Wir haben ein brennendes Krankenhaus. In einem Raum liegen 5 befruchtete Eizellen und in dem anderen Raum liegen 5 geborene Kinder. Und wir können nur einen Raum retten. Da würden sich doch die allermeisten Menschen und wahrscheinlich eigentlich alle für die bereits geborenen Kinder entscheiden. Und ich sage nicht, dass der Lebensschutz erst ab Geburt beginnt. Das möchte ich unterstreichen. Der Lebensschutz beginnt für mich ab Befruchtung. Wie der Lebensschutz auszugestalten ist, kann sich allerdings in der Zeit ändern. Und es hat nichts damit zu tun, dass Menschen mit Behinderung irgendwie anders zu bewerten wären. Das ist wirklich eine Vermischung von 2 Debatten, die ich nicht gut finde.
Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass wir auch über Pränataldiagnostik sprechen wollen. Hier ist es ja ganz interessant, dass das Strafrecht die Einschränkung macht, dass aufgrund einer medizinischen Indikation ein Schwangerschaftsabbruch tatsächlich auch noch bis kurz vor der Geburt erfolgen kann. Das ist dann der Fall, wenn der Arzt oder die Ärztin feststellt, dass entweder eine Gefahr für das Leben der Schwangeren besteht oder auch eine Gefahr für die psychische Gesundheit. Das ist ja ein hochkompliziertes Thema. Also warum können wir in diesem Moment aufgrund einer medizinischen Indikation, die auch gar nicht so eng definiert ist, dann plötzlich Abbrüche bis kurz vor der Geburt machen? Frau Chiofalo, wie stehen Sie zu dieser rechtlichen Regelung?
Da muss ich ehrlich sein, das ist ein sehr kompliziertes und schwieriges Thema und da habe ich weder juristisch noch persönlich eine klare Antwort gefunden. Ich sehe, dass da ein diskriminierender Charakter in so einer Aufsplittung liegen kann. Also der Frage, wie bewerte ich das Leben im Körper, das ungeborene Leben, wie gesund in Anführungszeichen ist es? Und welche Auswirkungen kann das auf die Psyche der Schwangeren haben? Psychische Leiden und körperliche Leiden sind super eng miteinander verwoben. Also ich möchte hier gar nicht so eine Aufsplittung machen. Wir wissen alle, dass psychische Leiden sogar zu Suizidalität führen kann. Also ich möchte das nicht so diffamieren und kleinreden, was das für Lasten haben kann. Gleichzeitig finde ich das wirklich eine schwierige Unterscheidung und das auch aufgrund von persönlichen Erfahrungen. Meine Schwester hat eine Behinderung Und als ich erfahren habe, dass Schwangerschaftsabbrüche für sie sozusagen leichter durchzuführen wären als für mich, habe ich da schon gemerkt, dass da irgendwie eine staatliche Wertung dahinter liegt. Was mich allerdings besorgt, ist jetzt wieder eine Runterbrechung auf den Körper der Schwangeren. Im Leben in einer behindertenfeindlichen Gesellschaft ist es extrem schwierig, Unterstützung zu bekommen. Selbst meine Familie ist privilegiert. Wir haben Zugang zu Ressourcen. Wir sind gebildet. Ich bin eine Juristin. Und trotzdem fällt es uns sehr schwer, uns durch diesen Bürokratiedschungel zu bringen, um rauszufinden, was für eine Hilfe meine Schwester sozusagen staatlich bekommen kann. Und wenn wir das jetzt runterbrechen auf die Frage, darf die Schwangere abbrechen, ja oder nein, dann debattieren wir eine gesellschaftliche Frage wieder am Körper der Frau. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Ort ist.
Das heißt, Ihnen geht es eher darum, wie kommen wir dazu, auch in einer Gesellschaft zu leben, in denen gesunde wie Menschen mit Behinderungen gleichwertig leben können?
Das ist doch.
Genau, das wäre die wichtigere Frage sozusagen für mich.
Wie sehen Sie das denn, Frau Waschbüsch? Also bräuchte es da eine einheitliche Regelung? Oder sagen Sie, mit dieser Ausnahmeregelung fahren wir eigentlich gut? In dem Moment können wir auch quasi die Gesundheit der Mutter vor das ungeborene Leben stellen?
Das war im geltenden Recht in der Vergangenheit sogar schon so. Und das ist etwas im jetzigen Recht, was ich durchaus akzeptiere oder was dann der persönlichen Entscheidung, natürlich kann auch eine Frau, der man sagt, das ist für sie sehr gefährlich, sich so oder so entscheiden. Aber das ist für mich eine Notwehrsituation, die nichts mit der Gesamtdiskussion etwa um Strafrecht oder nicht strafrechtliche Markierung des Abbruchs zu tun hat.
Sehen Sie diese beiden Debatten verknüpft, Frau Kiofalo, oder müssen wir da stark trennen?
Ich bin erstmal gerade ein bisschen überrascht, dass Frau Waschbüsch da so d'accord ist und ich jetzt sozusagen mehr Probleme mit der Auslegung habe.
Ja, die Unterscheidung zwischen, darf ich gerade mal unterbrechen? Ja. Sie haben gesagt, meine Schwester ist privilegierter gewissermaßen als eine gesunde Frau. So habe ich das verstanden. So, Sie sagten, meine Schwester kann also leichter Abbrüche machen eventuell als eine...
Nee, sie kann leichter abgebrochen werden.
Das wäre ja eine schlimme Bevormundung.
Genau, ich glaube, darum geht es aber auch. Also wenn ich jetzt schwanger bin mit einem Kind mit einer Behinderung und der Arzt stellt fest, da besteht tatsächlich Gefahr für mein Leben oder meine psychische Gesundheit, dann kann ich diese Schwangerschaft noch bis kurz vor der Geburt abbrechen. Wenn ich aber ein gesundes Kind in mir trage, dann kann ich das eben mit den Regelungen im Strafrecht, so wie sie momentan eben sind, nur bis zur 12. Woche. Ich glaube, das ist die Debatte.
Genau. Nein, es geht um die Frage, die der Arzt in dem Feld, das muss ich mal dazu sagen, sollten wir uns sehr zurückhalten. Das muss die Frau mit dem Arzt oder beziehungsweise der Arzt entscheiden. Es gibt ja seit einigen Jahren die Verpflichtung auch für die Pränataldiagnostiker, dass sie der Frau einen Hinweis geben auf Beratungsmöglichkeiten und auf Hilfsmöglichkeiten und sie sollen auch beraten werden. Aber dies hier ist ein Feld, das ich gerne trennen möchte von der jetzigen Strafrechtsdiskussion. Hier ist eine unter Umständen lebensbedrohende Situation für die Frau gegeben. Lebensbedrohend kann medizinisch, kann psychisch sein. Und es ist auch die Frage, wie das nach der Gesundheit des Kindes. Aber das sollten wir uns sehr zurückhalten mit Bewertungen. Ich würde das ausklammern. Ich habe immer wieder ermutigt, mit der Lebenshilfe auch, dem größten Verband diesbezüglich, dass wir nicht behinderte Kinder abwehren, sondern dass die Lebenssituation der Mutter, wie sehr sie bedroht ist in ihrer Gesundheit, hierbei sehen. Behinderte Kinder, die geboren sind, können... Denken Sie mal an die Down-Kinder, das können Glückskinder für Familien sein. Wie viele Briefe habe ich diesbezüglich gerade schon gekriegt? Darum geht es nicht zu bewerten, ob ein Menschlein behindert oder körperlich in Schwierigkeiten ist, sondern wie die Gefahr für die Mutter ist.
Wieso kann ich dann nicht entscheiden, wenn ich noch keine Pränataldiagnostik habe, dass mir diese Situation mit einem Kind dass ich der nicht gerecht werden kann und dass ich dann nicht die Schwangerschaft austragen möchte. Also warum kippt das erst dann, wenn ein pränataldiagnostischer Befund kommt?
Ich bin auch nicht für harmlos, wenn die irgendeine harmlose Erkrankung hat oder so etwas. Ich maße mir nur nicht an, hier zu urteilen. In der Pränataldiagnostik kann man auch ganz viel helfen. Es ist ja durchaus nicht so, dass alle pränataldiagnostischen Fälle auch zu Abbruch führen oder so. Aber sie benutzen im Grunde genommen hier das so ein bisschen, die Frauen freizusprechen von ihrer Verantwortung für das wachsende Leben. Und das geht nicht. Das ist eine Form, die ja von den Frauen auch später, Sie haben ja vorhin ja selbst die psychischen Belastungen auch danach erwähnt, die Frauen selber später schwer tragen und die man ihnen nach Möglichkeit auch ersparen soll. Keine Frau geht so locker vom Hocker mit ich bestimme mich selbst und habe ein Kind abgetrieben, geht damit leichthin nachher ihr Leben weiter. Das spüren doch alle. Da geht's um mehr. Da geht es letztlich darüber, dass wir entscheiden, uns anmaßen sollen als Frauen, gewissermaßen jemandem das Recht zur Welt zu kommen zu geben oder nicht zu geben. Und dagegen hat ganz klar unser Staat und sollte es auch weiter tun, die Grenzen gesetzt, indem er das Signal des Strafrechts, wenn man gewissermaßen so ganz ohne jeden Außenkontakt, der Hilfe und Rat geben kann, vorgeht.
Aber wir machen ja genau, also das ist ja genau auch die Frage, ne? Also wenn wir über die medizinische Indikation sprechen, dann stellen wir quasi die psychische Gesundheit oder körperliche Gesundheit der Frau oder der Schwangeren in den Mittelpunkt. Aber ganz am Anfang, wenn wir die medizinische Indikation noch gar nicht kennen, dann nicht.
Ich würde sagen, ich kann mir generell nicht anmaßen, diese Entscheidung zu kommentieren. Und auch wenn das nicht meine Entscheidung wäre, egal in welchem Punkt und aus welchen Gründen, es ist nicht meine Entscheidung. Ich kann nicht in eine Person reinschauen und wissen, wie es ihr mit einer Schwangerschaft geht, ganz unabhängig von irgendeinem Befund oder eben von keinem Befund, sondern die Person muss individuell mit dieser Situation umgehen und eine Entscheidung treffen. Und ich finde einfach, dass der Staat da relativ wenig mitzusprechen hat.
Wir kommen jetzt zum Ende unserer Sendung und ich würde Sie beide gerne am Ende der Sendung individuell nochmal fragen, was würden Sie sich beide in Zukunft eigentlich für Schwangere wünschen, die mit ihrer Schwangerschaft in Konflikt stehen, Frau Waschbisch?
Dass Sie die nötige Hilfe in ihrem Umfeld bekommen. Ich muss immer noch mal sagen, die Männer sind hier gefragt. Die Beratung zeigt, dass wenn der Vater des Kindes zu der Frau steht, der Schwangerschaftsabbruch oft überhaupt kein Thema ist, ob der 18 oder 48 ist. Die Männer spielen eine entscheidende Rolle. Man kann nicht nur hier über Frauen reden. Dass der Gesetzgeber, die geradezu für mich groteske Aussage der Gruppe, der Expertinnengruppe, bis zum fünften Monat eines Kindes oder drei Unterscheidungsphasen gewissermaßen vom wachsenden Wert des Lebens da gezogen hat, dass die Politik das nun wirklich zurückweist und dass die Politik auch noch mehr Hilfen ermöglicht für Familien, für Frauen mit Kindern, Frauen, die in Schwierigkeiten sind, das Beratungsnetz auch ausbaut noch. Und ich meine, dass die Politik gut beraten wäre, wenn sie eben das, was als gesellschaftliche Veränderung da bezeichnet wurde, eben, dass man das nicht vollzieht, indem man an einem Gesetz, das sich bewährt hat, rüttelt. Indem man jetzt sagt, da sind neue Fragen in Sachen Frauen, die sich stellen. Die Natur hat hier auch die Grenzen der Selbstbestimmung gezogen. Und wir halten ja an sich in der Gesamtdiskussion viel von Natur. Man kann also nicht so tun, als wäre die Tatsache, dass eine Schwangerschaft entsteht, so eine Art beliebig Handhabbares im menschlichen Leben. Frauen brauchen Hilfe, brauchen Stütze, brauchen Bejahung auch des Lebens, auch durch die Politik und durch den Staat. Dann können sie auch mit einer zunächst ungewollten oder ungeplanten Schwangerschaft durchaus später glücklich mit einem Kind werden. Das zeigt sich immer wieder.
Dann auch dieselbe Frage an Sie, Frau Chiofalo. Was würden Sie Schwangeren in Zukunft wünschen, die mit ihrer Schwangerschaft in Konflikt stehen?
Mut, sich in der Situation, in der man sich unsicher fühlt, mit anderen Leuten auszutauschen, mit Vertrauten und mit Menschen, denen man nahesteht. Und das Wissen, dass sie nicht alleine sind mit der Entscheidung und dass egal, was sie tun, sie für sich das Richtige herausfinden müssen. Das würde ich ihnen wünschen.
Und was würden Sie sich von der Politik wünschen?
Von der Politik wünsche ich mir, dass man sich mit dem Expertenbericht wirklich auseinandersetzt. Das war im Koalitionsvertrag so vorgenommen. Und jetzt geht es darum, Handlungen auch zu ergreifen und sich damit auseinanderzusetzen und sich jetzt nicht hinter einer Koalition zu verstecken und hinter den schwierigen Fragen, den gesellschaftlichen schwierigen Fragen zu verstecken. Das würde ich mir von der Politik wünschen. Genau.
Frau Waschbüsch, Frau Chiofalo, vielen Dank für die Diskussion. Mein zweiter Gedanke nach dieser Sendung ist, ja, es braucht den Fokus auf beides, auf die Schwangere und auch auf das Leben, das entsteht. Darin waren sich Rita Waschbüsch und Valentina Chiofalo ja sogar einig. Vielleicht braucht es noch klarere Regeln, an denen wir uns orientieren können, um die Frage nach den jeweiligen Grundrechten besser zu beantworten. Aber braucht es dafür das Strafrecht? Warum gestehen wir Schwangeren in der Frühphase noch immer keine selbstständige Entscheidung in diesen Fragen zu? Das ist ja nicht gleichbedeutend damit, ihnen die Beratung zu verwehren. An diesen Fragen hänge ich weiter. Wir hätten darüber sicher noch lange streiten können. Spannend ist jetzt, ob die Politik bald Antworten finden wird. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christine Schenten und ich danke fürs Zuhören und Weiterdenken.